HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wenn mitten in der Nacht eine Explosion zu hören ist in Hessen, dann ist das oft genug in letzter Zeit ein Geldautomat, der von Dieben gesprengt wird. In der Hoffnung, etwas Geld zu erbeuten, zündeln sie. Obwohl sie genau wissen, dass das Geld inzwischen oft mit Tinte unbrauchbar gemacht wird oder dass viele Banken längst nur noch sehr wenig Geld in den Automaten vorhalten. So geschehen jetzt wieder in Hofheim-Diedenbergen in der Nacht. Und nicht nur das. Gleich ein zweites Mal hat es nämlich gekracht, nämlich auf der Autobahn, als die mutmaßlichen Täter in die Mittelleitplanke gefahren sind und dann zu Fuß geflüchtet sind. Eine stundenlange Sperrung der Schiersteiner Brücke hatte das zur Folge. HR-Inforeporter Tobias Weiler-Mattes hat uns gesagt, woher man wusste, dass es sich hierbei um die Geldautomatensprenger handeln könnte.
Weil es genau das Auto war, das da in die Mittelleitplanke gekracht ist, was eben Zeugen beschrieben haben in Hofheim-Diedenbergen. Da sollen nämlich die Täter reingesprungen sein in diesen schwarzen, hochmotorisierten Wagen und deshalb konnte die Polizei sicher sein, das ist das Auto.
Wo sich die Täter aufhalten, dazu hat Reporter Tobias Weiler-Mattes Folgendes herausgefunden, Stand 12 Uhr.
Nee, die sind immer noch zu Fuß auf der Flucht, ein Polizeihubschrauber und Hunde suchen sie rund um die A643 zwischen Mainz-Gonsenheim und Wiesbaden-Eppelallee. Um kurz vor 4 Uhr heute Morgen haben sie mit einem lauten Knall einen Geldautomaten in Hofheim-Diedenbergen gesprengt und dann sind sie mit einem Affenzahn zu A643 gerast in ihrem hochmotorisierten schwarzen Fluchtauto und auf der Höhe Mainz-Mombach hat der Fahrer dann laut Polizei die Kontrolle verloren und ist eben in die Mittelleitplanke gekracht.
Die A643 war sehr lange gesperrt, das haben wir auch gefragt. Was war denn da genau der Hintergrund?
Weil die Polizei das kaputte Fluchtauto genau untersucht, da könnten nämlich noch Sprengstoffreste drin sein und es müssen auch alle Spuren gesichert werden. Das ist blöd für die Leute, die da vorbei wollen, aber die Polizei sagt, noch wichtiger ist uns, die Spuren zu sichern und auch die Gefahr durch Sprengstoff auszuschließen. Und die Polizei warnt auch, bitte keine Anhalter mitnehmen im Bereich der A643 zwischen Mainz-Gonsenheim und Wiesbaden-Eppelallee. Das könnten nämlich die Geldautomatensprenger sein. Die haben übrigens kein Geld klauen können.
Sagt HR-Inforeporter Tobias Weiler-Mattes, Unbekannte sprengen einen Geldautomaten und bauen einen Unfall auf der Autobahn. Tobias Weiler-Mattes hat uns über den Fall berichtet. Wann fängt ein Mitarbeiter an zu arbeiten? Wie lange bleibt er? Und macht er auch die vorgeschriebenen Pausen? In vielen und vor allem in kleineren Unternehmen ist es üblich, dass die Mitarbeiter selbst auf solche Dinge achten müssen. Doch das Bundesarbeitsgericht hat jetzt entschieden, dass Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zwingend erfassen müssen. Der erste Vorschlag zu einem entsprechenden Gesetz soll in diesem Jahr kommen. Was Unternehmer in Hessen davon halten und wie sie mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes umgehen. Anna Vogel hat sich umgehört.
Im Kopf von Unternehmer Sven Franzen gibt es gerade viele offene Fragen. Zum Beispiel, was wird sich durch die verschärften Regeln bei der Arbeitszeiterfassung für seine 5 Mitarbeiter ändern? Sven Franzen erklärt, wie es bisher in seiner Firma Tiger Marketing Group in Offenbach geregelt ist.
Bisher ist es mit den Arbeitszeiten so, dass wir zum einen eine 4-Tage-Woche haben und zum anderen die Arbeitszeit nicht offiziell dokumentiert wird.
Seine Sorge, sollte es verpflichtend werden, die Arbeitszeit nicht nur in einer Excel-Tabelle, sondern vielleicht sogar mit einem Gerät wie einer Stechuhr im Büro zu dokumentieren, würde das vieles ändern. Franzen sagt,
dass ich mir das bei uns im Coworking Space sehr amüsant vorstellen könnte, wenn jedes Unternehmen dann an die Wand so ein Apparat installiert und dass eben Mitarbeiter, die remote Homeoffice-Arbeitszeiten nutzen, im Vertrauen Arbeitszeiten sich Gleitzeit bewegen, dass diese Mitarbeiter auf einmal diese Arbeitsmodelle nicht mehr nutzen können.
Wenige Kilometer entfernt in Neu-Isenburg sitzt Parkettlegermeister Andreas Otto in seinem Büro. Die 5 Mitarbeiter in seiner Firma haben bisher Stundenzettel von Hand ausgefüllt, abfotografiert und Chef Andreas Otto hat sie dann in digitale Tabellen übertragen. Seit Dezember ist das anders.
Um das gleich zu machen, also alle Mitarbeiter gleich zu behandeln und auch die Pausenzeiten zu erfassen, was vorher Vertrauensbasis war, haben wir gesagt, okay, wir ändern das System und gehen über eine App wo der Mitarbeiter sich auf der Baustelle einloggen kann.
Seit wenigen Wochen loggen sich die Mitarbeiter auf der Baustelle mit einer App ein. In dem Moment speichert das Programm vorübergehend den Standort. Abends, wenn die Mitarbeiter sich ausloggen, ebenso. Und am Ende zieht die App automatisch die vorgeschriebene Pause ab. Parkettlegermeister Andreas Otto hofft, dass sich seine Mitarbeiter jetzt eher mal Mittagszeit für ihr Pausenbrot gönnen. Er erklärt:
Ich habe es jetzt mit meinen Mitarbeitern besprochen und ich habe mit allen vorher ein Einzelgespräch geführt. Ich habe allen erklärt, warum wir das machen, was wir für eine gesetzliche Grundlage haben. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Das muss den Firmen klar sein. Das kann man nicht einfach einführen. Das ist total das hochsensible Thema. Und ich habe einen Mitarbeiter deswegen jetzt entlassen müssen.
Andreas Otto sagt, er habe sich mit dem Mitarbeiter einfach nicht auf das neue Modell einigen können. Marketingunternehmer Sven Franzen in Offenbach hat noch nichts an seinem Arbeitszeitmodell geändert. Doch er hat eine klare Meinung zum bevorstehenden neuen Gesetz.
Zunächst denke ich, es ist sinnvoll, dass der Staat reguliert, um natürlich Ausbeutung, Ausnutzung oder Missstände prinzipiell zu vermeiden. Nichtsdestotrotz habe ich zunehmend die letzten Jahre das Gefühl, dass wir uns überregulieren, vor allem im internationalen Vergleich, weil eben solche eingreifenden Maßnahmen und Bürokratiemonster, wie ich es nennen möchte, eben die ganze Angelegenheit immer schwerer machen.
Wie schwer es dann tatsächlich wird, das wird sich seiner Meinung nach erst noch zeigen. Nämlich dann, wenn es konkrete Vorgaben gibt und das Gesetz verabschiedet ist.
Die Arbeitszeiterfassung soll strenger reguliert werden, wie sich Unternehmen in Hessen darauf vorbereiten. Darüber hat Anna Vogel berichtet. Der 43-jährige Attentäter hatte am 19. Februar 2020 in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Sein Vater fiel in der Folge auf, weil er sich mehrfach rechtsextrem geäußert hatte. Jetzt ist er wohl vorübergehend im Polizeigewahrsam gelandet. Unser Hanau-Reporter Heiko Schneider weiß warum.
Weil er sich mehrfach dem Haus der Mutter eines Opfers des Anschlags genähert hat, trotz Annäherungsverbot. Am vergangenen Mittwoch war das. Deshalb hat die Polizei ihn über Nacht in Gewahrsam genommen. Die betroffene Mutter hat mir gesagt, dass Hans-Gerd R. aber schon am nächsten Tag wieder vor ihrem Haus aufgetaucht ist. Sie hat mir gesagt, sie hat große Angst und weiß nicht, was sie tun soll, denn in den vergangenen Monaten ist der Mann immer wieder vor ihrem Haus aufgetaucht. Davon gibt es auch Aufnahmen, die ich gesehen habe.
Und wie die Ermittlungen jetzt weitergehen, darüber hat Reporter Schneider auch mit den Behörden gesprochen.
Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, sie können nicht mehr tun, als den Mann vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Rein juristisch hat er nämlich nichts getan, was schlimm genug wäre, ihn zu einer Haftstrafe zu verurteilen. Das heißt, erst einmal geht es so weiter. Das Hanauer Amtsgericht hat das Annäherungsverbot verlängert. Die Polizei kontrolliert das weiterhin. Mehr kann sie aber im Moment nicht tun.
Eine Mutter eines Opfers des Hanau-Attentäters von 2020 hat große Angst, weil der Vater des Attentäters mehrfach vor ihrem Haus aufgekreuzt ist. Jetzt war er dafür kurz im Polizeigewahrsam. Heiko Schneider hat uns darüber berichtet. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen. Ein Beziehungsdrama in Kassel gibt der Polizei immer noch Rätsel auf. Was ist passiert? Am Silvestertag ist im Stadtteil Wolfsanger ein 52-jähriger Mann mit Messerstichen in seiner eigenen Wohnung getötet worden. Und auch seine ehemalige Lebensgefährtin, die ist dabei ebenfalls mit Messerstichen schwer verletzt worden. HR-Info-Reporter Carsten Gohlke hat uns gesagt, was man inzwischen über den ganz genauen Tathergang weiß.
Naja, leider noch nicht so viel. Also dem Ganzen soll ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sein. Die beiden waren wohl ein Paar, lebten aber in Trennung. Also der Mann soll die Frau angegriffen und sie dabei mit dem Messer verletzt haben. Die Frau habe sich dann wohl mit einem anderen Messer gewehrt und konnte aus dem Haus flüchten. Dort hat sie dann wohl Menschen getroffen, die Polizei und Rettungsdienst informiert haben. Die Frau wurde schwer verletzt, mit Stichen am Hals in ein Krankenhaus gebracht, ist aber wohl nicht mehr Lebensgefahr. Für den 52-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er ist noch in der Wohnung an den Folgen der Stichverletzung verstorben.
Jetzt hat die Polizei aber gegen die 42-jährige Frau Ermittlungen aufgenommen. Oder hat sie nicht vielmehr als Opfer gehandelt. Dazu Carsten Gohlke.
Tja, das genau gilt es nun zu klären. Es ist also auf jeden Fall nicht ganz unüblich, dass in alle Richtungen ermittelt wird. Deshalb ist hier auch von einem Anfangsverdacht die Rede. Der besteht natürlich genauso gegen den getöteten Mann. Also eine Obduktion des 52-Jährigen soll nun Aufschluss geben. Da werden dann auch genaue Tat- und Verletzungsmuster ermittelt und da kann man dann vielleicht den Hergang der Auseinandersetzung der beiden Beteiligten entschlüsseln. Wichtige Hinweise kann natürlich auch die Frau geben. Ob und was sie bislang gesagt hat, erfahren wir vielleicht und dann berichten wir.
Eine rätselhafte Beziehungstat in Kassel am Silvestertag gibt den Ermittlern immer noch Rätsel auf. Jetzt soll das Opfer obduziert werden. Ein Mann war getötet worden, eine Frau schwer verletzt. Carsten Gohlke hatte die bislang bekannten Einzelheiten. Und nun geht es endlich wieder los für die Eintracht. Die Mannschaft startet mit dem ersten Training ins neue Jahr. Das erste öffentliche Training im Deutsche Bank Park in Frankfurt wurde neugierig beobachtet von den Fans und von hr-Info-Reporter Philipp Hofmeister.
Die beste Nachricht dieses ersten Eintracht-Arbeitstages im neuen Jahr ist eigentlich gar keine Nachricht. Denn ordentlich Feiertagsspeck hatte keiner der Frankfurter Fußballprofis zum Trainingsstart mitgebracht. Zumindest nicht derart viel, dass es Trainer Oliver Glasner umgehend aufgefallen wäre.
Erster Eindruck ist gut. Keiner irgendwie augenscheinlich Übergewicht. Wir haben heute schon alle auf die Waage gestellt, aber ich habe noch keine Ergebnisse da bekommen. Aber sie haben alle das Heimprogramm absolviert.
Die Fitness passt also. Jetzt geht's wieder um Fußball. Lang genug war sie ja, die WM-Weihnachts-Winterpause. Zeit für neue, gute Vorsätze ist jetzt eben auch bei der Eintracht.
Wir wollen uns nicht ausruhen auf dem, was wir erreicht haben, sondern wir wollen uns sportlich weiterentwickeln.
Immer weiter, bloß kein Stillstand, erst recht kein Rückschritt. Oliver Glasner und die Eintracht haben vieles erreicht, das es zu verteidigen bzw. auszubauen gilt. Platz 4 in der Liga und einen Achtelfinaleinzug in der Champions League zum Beispiel. Die Wünsche der großen und kleinen Frankfurter Fußballfans fürs neue Jahr sind daher eindeutig.
Champions League-Pokal, das wäre cool. Ich glaube, die Bayern, das wird schwer einzuholen in der Bundesliga.
Also wir hoffen, dass die Erfolgsserie so weitergeht. Jetzt der vierte Platz zu verteidigen wird schwer, aber ich hoffe mal, dass der Europa League Platz noch drin ist.
Wir wünschen uns dieses Jahr, dass alle Spieler erstmal gesund bleiben, dass alle Spieler uns erhalten bleiben.
Ich würde mir einfach hoffen, ganz weit in der Champions League zu kommen.
Zur Freude des Anhangs waren alle Stars beim Aufgalopp dabei. WM-Entdeckung und Finalist Randall Kolo Muani, genauso wie Nationaltorhüter Kevin Trapp, beide angeblich heiß umworben von ziemlich großen Clubs wie dem FC Bayern und Manchester United. Aber entspannt bleiben, empfiehlt Trainer Glasner.
Ich lese so viel, aber ich habe schon gesagt, ich bin sehr ruhig, weil auf der einen Seite der Verein ganz klar bekundet hat, dass wir keinen Spiel abgeben wollen. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass die Spieler uns und mir gegenüber bekunden, dass sie bei uns bleiben wollen.
Auch deshalb steigen alle Eintracht-Stars morgen Mittag mit in den Flieger Richtung arabische Halbinsel. Zum bei den Fans durchaus kritisch betrachteten Wintertrainingslager unter der Wüstensonne von Dubai. Für Trainer Oliver Glasner trotzdem die richtige Entscheidung, denn
wenn mir jemand garantiert hätte, dass wir 18 Grad hier jeden Tag haben, dann wären wir auch in Frankfurt geblieben. Also es hat sich, glaube ich, im Dezember noch Liverpool dort vorbereitet auf der gleichen Akademie. Also sind das sicherlich beste Voraussetzungen und wir wollen beste Voraussetzungen schaffen, um eben gut gerüstet zu sein.
Sagt Oliver Glasner, Trainer der Eintracht Frankfurt, im Beitrag von Philipp Hofmeister zum Trainingsstart im neuen Jahr. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.